Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute geschüttelt, nicht gerührt. Die lange Nacht des Ian Fleming. Eine Sendung von Katharina Palm. Die dritte Stunde der langen Nacht gehört den Bösewichten, den Frauen, der Macht der Erotik und der Erotik der Macht.
Darling, you won, it's no fun. Martinis, girls and guns. It's murder on our love affair.
Genau genommen kann man in den Romanen des Ian Fleming wie auch in den Filmen nie sicher sein, ob die Dame der Begierde auf der guten oder der bösen Seite steht. Wie die russische Spionin im Roman Liebesgrüße aus Moskau, die Bond in seinem Hotelzimmer als eine Art Betthupferl vorfindet. Was für ein Traum. Da kann ein Mann wie Bond gar nicht anders als zugreifen, selbst wenn er es als Top-Agent eigentlich besser wissen müsste.
Er blickte hinüber zum Bett, doch seine Augen waren noch vom Mondlicht geblendet. Er schritt durch das Zimmer und drehte die Nachttischlampe neben dem Bett an. Unter dem Tuch lag ein schlanker Körper. Braunes Haar war über das Kissen gebreitet. Die Fingerspitzen waren zu sehen, die das Laken über dem Gesicht hielten. Bond lachte kurz. Er beugte sich vor und zupfte leicht am Haar. Ein Quietschen des Protests erscholl unter dem Laken. Bond setzte sich auf den Bettrand. Nach einem kurzen Schweigen wurde eine Ecke des Betttuchs vorsichtig heruntergezogen und ein großes blaues Auge musterte ihn. »Sie sehen sehr ungehörig aus.« Die Stimme kam gedämpft durch das Laken. »Und Sie? Wie sind Sie hier hereingekommen?«
»Ich bin 2 Stockwerke tiefer gestiegen. Ich wohne auch hier.«
Ihre Stimme war tief und herausfordernd. Sie hatte einen schwachen Akzent.
»Also ich gehe jetzt ins Bett.«
Hastig wurde das Laken bis zum Kinn hinuntergeschoben und das Mädchen stützte sich leicht auf. Sie war errötet.
»Oh, nein, das dürfen Sie nicht.«
»Aber das ist doch mein Bett.« Das Gesicht war unglaublich schön. Bond musterte es kühl. Die Röte vertiefte sich.
»Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Mein Name ist James Bond.«
»Ich heiße Tatjana Romanova. Meine Freunde nennen mich Tanja.«
Es trat eine Pause ein, während der sie einander anblickten. Auf den Zügen des Mädchens standen Neugier und eine gewisse Erleichterung. Bonds Blick war kühl und argwöhnisch. Sie brach das Schweigen zuerst.
Sie sehen genauso aus wie auf den Fotos, wieder errötete sie. Aber Sie müssen etwas anziehen, das bringt mich ganz durcheinander.
Sie bringen mich genauso durcheinander. Was haben Sie denn überhaupt an?
Sie schob das Betttuch noch ein klein wenig weiter nach unten. Um ihren Hals spannte sich ein schmales, schwarzes Samtband. Das. Tatjana hob die andere Hand und umschlang seinen Hals und zog ihn zu sich herab. Ihr Mund zitterte unter dem seinen, doch dann, als die Leidenschaft von ihr Besitz ergriff, öffneten sich ihre Lippen zu einem Kuss ohne Ende. Über ihnen, von beiden unbemerkt, hinter dem goldenen Rahmen des Spiegels an der Wand über dem Bett, saßen die beiden Fotografen von Smersch eng zusammengedrängt in der kleinen Voyeurkammer, wie schon vor ihnen so viele Freunde des Hoteleigentümers. Und der Sucher der Kamera starrte kalt nach unten auf die leidenschaftlichen Arabesken, die die beiden Körper bildeten und auflösten und wiederbildeten, und der Mechanismus der Kamera surrte sanft weiter und weiter, während der Atem der beiden Männer aus den offenen Mündern keuchte und ihnen der Schweiß der Erregung über die aufgedunsenen Gesichter in die billigen Kragen tropfte.
Hier liegt der Fall klar auf der Hand. Dieses Bond-Girl ist von der Gegenseite. Das Frauenbild des Ian Fleming muss man in der Zeit der 50er Jahre betrachten. Frauen hatten damals in erster Linie hübsch zu sein und anschmiegsam. Intelligenz ist da eher von Nachteil. Im Roman Casino Royale bekommt Bond eine Mitarbeiterin, Vesper Lynn, zur Seite gestellt. Bonds Kollege Mattis gibt sich hier als Radiovertreter aus und beschreibt die Agentin. Dabei überliefert Fleming sein Frauenbild sehr klar.
Erstens werden Sie mit Ihrer Nummer zwar sehr zufrieden sein, sie ist sehr hübsch. Bond runzelte die Stirn, auffallend hübsch sogar. Befriedigt über Bonds Reaktion fuhr Mattis dann fort. Sie hat schwarzes Haar, blaue Augen und großartige Rundungen hinten wie vorn. Und sie ist eine ausgezeichnete Funktechnikerin, sodass sie als Frau zwar weniger interessant, dafür aber für die Firma Radio Stentor sowie für mich in meiner Eigenschaft als Radiovertreter fast unersetzlich ist.
Bond ist über die weibliche Verstärkung höchst verärgert.
Warum haben mir die Idioten ausgerechnet eine Frau hierher geschickt, sagte er verbittert. Glauben Sie denn, wir wären zu einem Picknick hergekommen?
Wenig später wird Bond dann deutlich.
Frauen waren zur Entspannung da. Sonst aber standen sie nur dauernd im Wege und vernebelten alles mit ihrer Weiblichkeit, ihren verletzten Gefühlen und dem, was sie sonst noch mit sich herumschleppten. Dauernd hatte man auf sie Rücksicht zu nehmen und für sie zu sorgen.
Als er die Dame Vesper dann persönlich kennenlernte, änderte sich seine Haltung dramatisch.
Ihre Augen standen weit auseinander, waren tiefblau und blickten Bond mit einem Hauch ironischen Desinteresses an, sodass er zu seinem eigenen Ärger den Wunsch hatte, dieses Desinteresse zu zerstören. Ihre Haut war leicht getönt und ohne jede Spur eines Make-up, abgesehen allein von ihrem Mund, der groß und sinnlich war. Ihre bloßen Arme und Hände wirkten beruhigend, und der allgemeine Eindruck einer völligen Reserviertheit, den ihre ganze Erscheinung und ihre Bewegungen machten, reichte bis zu den Fingernägeln, die nicht lackiert und kurz gehalten waren. Um den Hals trug sie eine schlichte goldene Gliederkette, am Ringfinger einen großen Topaz. Ihr halblanges Kleid war aus grauer Soie Sauvage mit viereckigem Ausschnitt und spannte sich herausfordernd über den festen Brüsten. Der Rock war plissiert und bauschte sich unterhalb der schmalen Taille. Dazu trug sie einen breiten, handgearbeiteten schwarzen Gürtel. Eine ebenfalls handgearbeitete, schwarze Sabretasche lag auf dem Stuhl neben ihr, zusammen mit einem wagenradgroßen Strohhut, dessen Kopfteil mit einem schmalen, schwarzen Samtband eingefasst war, das in einer kleinen Schleife endete. Ihre Schuhe waren ebenfalls aus schwarzem Leder und zeigten stumpfe Kappen. Bond war von ihrer Schönheit begeistert und ihre Haltung weckte seine Neugier. Die Aussicht, mit ihr zusammenzuarbeiten, reizte ihn unerwartet.
Im Film Casino Royale umkreisen sich die beiden gleichberechtigten Agenten wie Katzen in der Nacht.
Für Sie.
Bringen Sie mir das, damit ich es trage?
Sie sollten fabelhaft aussehen. Wenn Sie hinter mich treten und mir einen Kuss aufdrücken, dürfen die Spieler mir gegenüber nicht mehr an ihre Karten denken, bloß noch an ihr Dekolleté. Können Sie das für mich tun?
Ich tue mein Bestes.
Danke. Ich habe ein Dinnerjacket.
Es gibt Dinnerjackets und Dinnerjackets. Das da ist letzteres. Sie sollten aussehen wie ein Mann, der an diesen Tisch gehört, Bond.
Das... Es ist extra angefertigt.
Ich habe auf den ersten Blick Ihre Größe abgeschätzt.
Als Vesper dann vom Bösewicht Le Chiffre entführt wird, fällt James Bond im Roman jedoch wieder in seine alte Denkweise zurück.
Genau das hatte er befürchtet. Diese geschwätzigen Weiber, die glaubten, die Arbeit eines Mannes tun zu können. Warum konnten sie nicht zu Hause bleiben und sich um ihre Töpfe und Pfannen kümmern, sich mit Kleidern und Klatsch begnügen und Männerarbeit Männern überlassen?
Ansichten wie diese waren in den 50er Jahren des Wirtschaftswunders nicht ungewöhnlich. James Bond hat das Image, dass er jede Frau haben kann, die er will. Reihenweise legen sie sich ihm zu Füßen. Aber bereits im ersten Buch von Ian Fleming rinnt Bond das Liebesglück durch die Finger. Nachdem er Vesper einen Heiratsantrag gemacht hat, nimmt diese sich das Leben. In ihrem Abschiedsbrief gibt sie sich als Doppelagentin zu erkennen. Für Bond bricht eine Welt zusammen.
Für ihn war sie nur noch eine Spionin. Das, was sie an Liebe und Kummer gemeinsam erlebt hatten, war in das hinterste Fach seiner Erinnerungen gestopft worden. Später würde es vielleicht einmal herausgeholt, leidenschaftslos geprüft und dann verbittert wieder weggesteckt werden. Zusammen mit dem anderen sentimentalen Ballast, den er am liebsten vergessen würde.
Angesichts dieser niederschmetternden Erfahrung mit Vesper scheint es grausam, was Ian Fleming seinem Helden später antut. Bond sollte einfach nicht glücklich werden. Warum? Das beschrieb Ian Fleming so.
Er könnte nie ein guter Ehemann sein. Es geht nicht darum, dass er sesshaft wird. Seine Frau würde sich über sein ständiges Unterwegssein ärgern. Sie würde seine Lebensweise ändern wollen und er finge an, sich über häusliche Trivialitäten Gedanken zu machen, über seine eigene Treue und nun... Er wäre dann nicht mehr der richtige Bond. Als ich ihn daher in On Her Majesty's Secret Service verheiratete, schrieb ich seine Frau sofort ab. Ich tötete sie. Es war ein leichter Ausweg. Es machte mir Spaß, seine Frauen zu entfernen, sobald mir danach zumute war.
Im Roman Diamantenfieber beschreibt James Bond der von ihm geretteten Tiffany, wie eine Frau nach seinem Geschmack sein müsste.
Eine Frau, die eine Sauce Bernaise zubereiten und genauso gut lieben kann, sagte er. Ach du meine Güte, also irgendeine alte dumme Hexe, die kochen und sich ins Bett legen kann? Das nun auch wieder nicht. Sie muss daneben natürlich auch das haben, was man üblicherweise von einer Frau verlangen kann. Bond betrachtete sie prüfend. Goldenes Haar, graue Augen, einen sündigen Mund, eine vollkommene Figur. Und natürlich muss sie Spaß verstehen und wissen, wie sie sich kleiden muss, wie man Karten spielt und so weiter. Eben das Übliche. Und diese Person würdest du also heiraten, wenn du sie fändest? Nicht unbedingt, sagte Bond. Genau genommen bin ich nämlich fast schon verheiratet mit einem Mann. Der Name fängt mit M an. Von ihm müsste ich mich erst scheiden lassen, bevor ich versuchte, eine Frau zu heiraten. Und ich weiß nicht genau, ob ich es täte.
Nicht immer sind die Doppelagentinnen so schön und begehrenswert wie Tatjana Romanova oder Vesper Lynn. In der Kurzgeschichte »Globus meistbietend zu versteigern« gibt es eine Doppelagentin mit Namen Maria Freudenstein. Sie ist bereits enttarnt, man lässt sie aber im Ministerium in London weiterarbeiten und versorgt so den Feind mit Falschinformationen.
Beim Gedanken an die Nähe des Verrats und das schwarze tödliche Geheimnis in der Brust des Mädchens schauderte es Bond. Sie war wenig anziehend, bleich, pickelige Haut, schwarzes Haar und ziemlich ungepflegt. Eine solche Frau wird nicht geliebt. Sie hat wenig Freunde, schon in Anbetracht ihrer unehelichen Herkunft. Und so entwickelt sich der Groll gegen die Gesellschaft. Ihre einzige Freude im Leben war vielleicht das geheime, triumphierende Bewusstsein, dass sie klüger war als alle anderen. Und dass sie der Welt, die sie verachtete oder einfach ignorierte, täglich einen gewaltigen Schlag mitten ins Gesicht versetzte. Ihr werdet euch schon noch wundern. Eine weit verbreitete Neurose, die Rache des hässlichen Entleins an der Gesellschaft.
Für einen Mann wie Bond, der als Auftragskiller für die Regierung arbeitet, scheinen politische Ideale weder für hübsche noch für hässliche Frauen denkbar. In den James-Bond-Filmen hat man das Frauenbild Stück für Stück dem jeweiligen Zeitgeist angepasst. Erotik gehört jedoch zum Grundrezept damals wie heute. Unvergessen ist sicherlich die Szene, in der Ursula Andress als Honey Rider in James Bond Jagd Dr. No aus dem Wasser steigt. Im Roman beschreibt Ian Fleming die Szene so.
Es war ein nacktes Mädchen, das mit dem Rücken zu ihm stand. Sie war nicht gänzlich nackt. Um ihre Taille trug sie einen breiten Ledergürtel mit einem Jagdmesser in einer Ledertasche auf ihrer rechten Hüfte. Der Gürtel machte ihre Nacktheit äußerst erotisch. Sie stand keine 5 Meter von der Flutlinie entfernt und schaute auf etwas in ihrer Hand hinunter. Sie stand in der klassischen, entspannten Pose der Nackten, das ganze Gewicht auf dem rechten Bein und das linke Knie gebeugt und leicht nach innen gedreht, den Kopf zur Seite gelegt, als sie das Ding in ihrer Hand untersuchte.
Im Film von 1962 konnte man die Szene natürlich so nicht zeigen. Die Szene wurde jedoch nicht weniger spektakulär und erotisch. Den Bikini, den Ursula Andress dabei trug, hatte sie zusammen mit einer Freundin selbst genäht. Er wurde im Februar 2001 im Londoner Auktionshaus Christie's versteigert für 41.125 Pfund.
Underneath the mango tree, my honey and me.
Who is that?
It's all right. I'm not supposed to be here either. I take it you're not. Are you alone?
What are you doing here? Looking for shells?
No, I'm just looking.
Stay where you are.
I promise I won't steal your shells.
I promise you, you won't either. Stay where you are.
I can assure you my intentions are strictly honorable. What's your name?
Ryder.
Ryder what?
Honey Ryder. What's so funny about it?
Nothing. It's a very pretty name.
What's your name?
James.
Der Vatikan ging damals mit dem ersten Bond-Film sehr hart ins Gericht. In der Zeitung Osservatore Romano schrieb man,
eine gefährliche Mischung aus Gewalt, Vulgarität, Sadismus und Sex. Aber wir sind so scharfsinnig zu hoffen, dass der Film keinen großen Erfolg haben wird.
Da haben sich die Herren dann doch gründlich geirrt. Dabei war der Film doch schon sexuell verharmlost. Ian Fleming konterte auf seine Weise.
Die Kritiker haben mir vorgeworfen, mit Gewalt, Sex und Snobismus zu handeln. Aber James Bond hat in seinem ganzen Leben niemals etwas Snobistisches von sich gegeben. Das Ziel meiner Bücher liegt irgendwo zwischen dem Solarplexus und der oberen Hüfte. Ich schreibe für vernünftige, warmblütige, heterosexuelle Leser in Zügen, Flugzeugen und Betten.
Warum der Film trotz der Kritik aus Kirchenkreisen so erfolgreich geworden ist, hat Sean Connery auf den Punkt gebracht.
Ich denke, der Zeitpunkt war genau richtig. Bond betrat in dem Moment die Szene, als die Leute genug hatten vom Krieg, von Rationierungen, von grauen Zeiten und gebrauchten Klamotten. Und plötzlich taucht diese Figur auf. Mit guter Kleidung, tollen Autos, die Wein trinkt und tolle Frauen um sich hat und alles durchschneidet wie ein sehr heißes Messer die Butter. Bond ist ein tägliches Überlebenspaket. Die Männer wollen seinen Erfolg haben und die Frauen finden ihn aufregend.
Daran scheint sich bis heute nichts geändert zu haben. Wolfgang Türauf, der Vorsitzende des James-Bond-Fanclubs, erklärt, warum hauptsächlich Männer in seinem Club Mitglieder sind.
Ja, wir haben sicherlich mehr Männer in unserem Club, weil Männer sich einfach mit James Bond mehr identifizieren können. Diese Abenteuer, die er erlebt, gerne selber erleben würden. Die schönen Frauen, mit denen er sich umgibt, vielleicht auch selbst gern treffen würden und mit ihnen eine schöne Zeit verbringen oder ein schönes Abenteuer erleben. Frauen haben wir auch, wie gesagt, 25% an Mitgliedern, aber die haben mehr ein Interesse, mehr an dem Darsteller. Das sind meistens dann mehr Fans des aktuellen Darstellers.
Bond-Girls sind ein fester Bestandteil jedes Buches und jeder Geschichte von Ian Fleming und den späteren Filmen. Der britische Drehbuchautor des Bond-Films Man lebt nur zweimal, Roald Dahl, erklärte die Girls-Regel so.
Du packst 3 Girls hinein, nicht mehr und nicht weniger. Girl Nummer 1 ist auf Bonds Seite. Sie bleibt ungefähr bis zum Ende der ersten Filmrolle im Rennen. Dann wird sie von der gegnerischen Seite eliminiert, vorzugsweise in den Armen Bonds. Girl Nummer 2 gehört zu Bonds Gegnern und bleibt im ganzen mittleren Drittel des Films aktuell. Sie muss Bond in ihre Gewalt bringen und der muss sich retten, indem er sie mit seiner sexuellen Ausstrahlung schachmatt setzt. Auch dieses Girl sollte eliminiert werden, vorzugsweise auf eine originelle Art und Weise. Girl Nummer 3 ist 100% pro Bond. Sie bereichert die Leinwand im letzten Drittel des Films und darf unter keinen Umständen ermordet werden. Und sie darf nicht zulassen, dass Bond sich ihr sexuell nähert, ehe der Film wirklich zu Ende ist. Das sparen wir uns für die letzte Einstellung auf.
Die Regel wurde aber schon im nächsten Bond-Film außer Kraft gesetzt, in dem Roger Moore als James Bond von einem Dutzend schöner Frauen umringt wird. Es ist das Schicksal der Bond-Girls, immer wieder ausgetauscht zu werden. Im Bond-Girl-Kosmos gibt es jedoch eine Konstante, und das ist die von Fleming als allmächtige Privatsekretärin seines Chefs M beschriebene Miss Moneypenny. In 14 Filmen wurde diese von Lois Maxwell gespielt.
Die Beziehung zwischen Moneypenny und Bond aus den Filmen findet man so nicht in den Büchern wieder. Terence Young, Connery und ich haben sie uns vor dem Dreh des ersten Films erarbeitet. Fleming sagte zu mir, dass ich die perfekte Moneypenny sei. Nicht wegen meiner Erscheinung, Effizienz oder Stimme, sondern wegen der begehrenswertesten Lippen, die er je gesehen hat.
Fleming war von ihren Most Kissable Lips so begeistert, dass er versprach, in einem späteren Roman einen Kuss zwischen ihr und James Bond einzubauen. Leider wurde daraus dann nichts mehr. Fleming starb. Im Roman James Bond und der goldene Colt ist es eine Kollegin von Moneypenny, der vergönnt ist, sich von einer Raupe in einen Schmetterling zu verwandeln.
Ein nackter Arm nach Chanel Nummer 5 duftend schlang sich um seinen Hals und warme Lippen küssten seinen Mundwinkel. Als er nach dem Arm griff, um ihn festzuhalten, sagte eine atemlose Stimme: Oh James, entschuldigen Sie, aber ich musste es tun. Es ist so wundervoll, Sie wiederzusehen. Bond griff unter das weiche Kinn, hob ihren Mund hoch und küsste sie voll auf die halb geöffneten Lippen. Er sagte: Warum haben wir früher nie an so etwas gedacht? Good night. 3 Jahre mit nur einer Tür zwischen uns. Woran müssen wir nur gedacht haben? Sie trat einen Schritt zurück. Ihr goldener Haarschopf fiel leuchtend über den Nacken zurück. Sie hatte sich nicht verändert. Wie immer trug sie nur eine Spur von Make-up, aber ihr Gesicht war jetzt goldfarben von der Sonne und die weit auseinanderstehenden blauen Augen, die im Mondlicht glänzten, blickten ihn herausfordernd an. Nur die Kleider waren anders als früher. Statt des engen Rocks und der Bluse aus den Tagen im Hauptquartier trug sie jetzt ein kurzes, einteiliges Kleid, orange-rosa wie die Innenseite einer Seemuschel. Es lag ganz eng um Brust und Hüften und eine einreihige Perlenschnur schmückte sie. Bei seinem prüfenden Blick lächelte sie. Die Knöpfe sind hinten. Das ist die Standarduniform für tropische Stationen. Ich kann mir genau vorstellen, wie Abteilung Q sie ausgedacht hat. Ich nehme an, eine der Perlen enthält eine Todespille? Natürlich. Ich kann mich bloß nicht erinnern, welche. Ich werde also die ganze Kette verschlucken müssen. Kann ich bitte stattdessen einen Daiquiri haben? Bond bestellte. Tut mir leid, good night. Meine Manieren lassen nach. Ich war geradezu benommen. Es ist so fabelhaft, Sie hier zu finden. Und ich habe sie vorher nie in einer solchen Arbeitskleidung gesehen.
Nun, der Geheimagent erinnert sich dann sehr schnell wieder, dass dies ein Arbeitstreffen ist und Mary Goodnight eine Kollegin seiner Dienststelle, was intime Beziehungen ausschließt. Bond-Girls und Bunnies haben einiges gemeinsam. Und das nicht nur, weil sich eine ganze Reihe Damen nackt in der Zeitschrift Playboy ablichten ließen. Seit 1960 die Kurzgeschichte The Hildebrand Rarity in einem Vordruck im Playboy erschien, gab es eine rege Zusammenarbeit zwischen Fleming und dem Herausgeber des Magazins Hugh Hefner. Dieser sagte damals:
Wir beide lieben technische Spielereien, wir beide lieben Mädchen. Er ist der Einzige mit der Lizenz zum Töten, aber meine Lizenz ist besser. I need, I got to hold on.
Bei dem Begriff Bond Girls läuft bei jedem Fan ein anderer Film ab. Der Physiker Metin Tolan sieht dabei folgende Szene vor sich.
Die für mich einprägsamste Szene von bezüglich Bond Girls ist natürlich eindeutig die goldene Dame Jill Masterson, überzogen von Goldfinger, totliegend auf dem Bett. Das ist natürlich auch eine wirklich sehr spektakuläre Szene. Und übrigens, wenn Sie sich die Szene genau angucken, dann ist die so aus einer Kameraperspektive aufgenommen, dass das Kissen genau ihren Po verdeckt, damit auch ja alles politisch korrekt ist. Also das ist wirklich so, also die Kamera steht so, dass wirklich dieses Kissen genau diese Teile verdeckt. Auch da sehen Sie, da stimmt jedes Detail bei dieser Szene. Und ich glaube, das ist auch wirklich das Einprägsamste, was viele Leute gesehen haben, diese überzogene goldene Dame.
Der Bösewicht Auric Goldfinger entledigt sich einer abtrünnigen Mitarbeiterin durch einen kompletten Goldfarbenüberzug. Im Roman erzählt Tilly Masterson, die Schwester der Toten, Bond den Grund für diesen Goldüberzug.
Einmal im Monat nimmt er eine Frau. Jill hat's mir gesagt, als sie die Stelle bei ihm hatte. Vorher versetzt er sie in Hypnose und lässt sie vergolden. Himmel, warum? Das weiß ich nicht. Jill sagte mir, er sei besessen vom Gold. Ich nehme an, dass irgendwie wird er glauben, er nimmt vom Gold Besitz, dass er das Gold heiratet, gewissermaßen. Irgend so ein Koreaner muss die Frauen bestreichen, aber das Rückgrat freilassen, damit die Hautatmung nicht ganz unterbunden wird, sonst würden sie sterben. Nachher wäscht er sie mit einem Harz wieder ab. Goldfinger zahlt ihnen $1,000 und schickt sie weg.
Die Macher des Films sind dieser Geschichte von Fleming auf den Leim gegangen. Vorsichtshalber wurde für die Dreharbeiten ein Arzt bestellt, der für den goldenen Überzug ein Limit von einer Stunde festsetzte. Dermatologen der Universität Bochum haben jedoch mittels Sensoren nachweisen können, dass lediglich 0,4% des gesamten Sauerstoffbedarfs über die Haut gedeckt werden. Deshalb ist eine Verstopfung der Poren durch aufgetragenes Gold für die Atmung fast unerheblich. Dies bestätigen auch die Wissenschaftler des Nürnberger Instituts für Hautforschung.
Ein Ersticken durch eine Blockade der Hautatmung, wie im Film Goldfinger gezeigt, ist nicht möglich.
Nach der Drei-Bond-Girls-Regel muss auch Tilly sterben. Dafür verführt Bond in diesem Roman die lesbische Pussy Galore, die einem Bond trotz ihrer homosexuellen Ausrichtung natürlich nicht widerstehen kann.
Die Verbindungstür zur Nachbarkabine öffnete sich und Pussy trat ein. Sie trug nichts außer einem grauen Fischer-Jersey, dem unten gerade 1 Zentimeter zur Schicklichkeit fehlte. Die ganze Zeit fragt man mich, ob ich eine Alkoholabreibung will, und ich sage die ganze Zeit, wenn mich einer abreibt, dann sollst du mich abreiben. Ja, und da bin ich jetzt, schloss sie etwas linkisch. Energisch sagte Bond, Pussy, mach die Tür zu, zieh diesen Sweater aus und komm ins Bett, du wirst dich noch erkälten. Wie ein folgsames Kind gehorchte sie. Sie lag in Bonds Armbeuge und blickte zu ihm auf. Und gar nicht im Gangsterton fragte sie, wirst du mir nach Sing Sing schreiben? Bond sah in die dunkelvioletten Augen, die nun nicht mehr hart und befehlend waren. Er beugte sich und küsste sie leicht. Man hat mir erzählt, du magst nur Frauen, sagte er. Ich habe bis jetzt noch keinen wirklichen Mann getroffen. Ihre Stimme war wieder hart. Ich bin nämlich aus dem Süden. Weißt du, was sie dort von einer Jungfrau sagen? Das ist ein Mädel, das schneller rennen kann als ihr Bruder. In meinem Fall war der Onkel schneller. Ich war erst 12. Sowas ist nicht schön, James. Das kannst du dir doch denken. Bond lächelte in das blasse, schöne Gesicht. Weißt du, was du brauchst? Eine Kur bei mir. Das wäre schön. Sie blickte auf den leidenschaftlichen, eher grausamen Mund, der über dem ihren wartete, langte hinauf und strich die schwarze Haarsträhne zurück, die Bond ins Gesicht hing. Ihre Blicke trafen sich. Und wann fängst du damit an? Bonds Rechte glitt langsam über ihre festen, muskulösen Schenkel und den zarten, schlanken Leib hinauf. Leise sagte er, jetzt.
He always runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes.
like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. And he strikes like thunderbolt.
Die Homosexualität von Pussy Galore haben die Filmemacher weggelassen. So romantisch solche Liebesszenen für den Zuschauer der Filme auch sein mögen, sie zu drehen war wohl eher das Gegenteil davon, erzählte der Bond-Darsteller Roger Moore in einem Interview.
Wenn ich von einer Liebesszene aufschaue, realisiere ich 60 Techniker um mich herum, die wie Fliegen an den Kameras und Scheinwerfern hängen. Da ist jede Intimsphäre futsch. Das macht nur einem Exhibitionisten Spaß.
Welches Bond-Girl das Beste ist sehr verschieden. Der Bond-Bösewicht Clemence Schick ist natürlich der Darstellerin der Vesper Lynn aus seinem Film Casino Royale verfallen. Der Bond-Spezialist Siegfried Tesche bevorzugt eine andere Darstellerin.
Also ich schätze da einige Auftritte von James-Bond-Girls in Anführungszeichen, wobei diese Formulierung ja auch äußerst kritisch ist, irgendwie Girls. Aber wie auch immer, so wird es ja auch verkauft. Da gibt es zum Beispiel Michelle Yeoh, die aus Asien stammende Schauspielerin, die in dem Film Der Morgen stirbt nie ja durchaus von ihren Kampfkunstfähigkeiten profitieren kann und das eben auch James Bond beweist. Es gibt sicherlich auch einige von den früheren Schauspielern, Claudine Auger zum Beispiel, übrigens auch ein ehemaliges Model aus dem Film Feuerball, die ich wirklich sehr hübsch finde. Aber schauspielerisch haben die meisten von diesen Bond-Girls tatsächlich nicht viel zu bieten und die meisten sind auch in der Bedeutungslosigkeit wieder verschwunden.
Auffällig ist, dass die meisten Bond-Girls vorher ziemlich unbekannt waren und ihr Ruhm spätestens beim nächsten Bond-Film zu Ende war. Die sicherlich erwartete große internationale Filmkarriere brachte ihnen James Bond nicht. Sophie Marceau oder Oscar-Preisträgerin Halle Berry sind da wohl eher die Ausnahmen. Britt Ekland, die im Bond-Film Der Mann mit dem goldenen Colt mitgespielt hat, sagte einmal, dass in einem Bond-Film aufzutreten bedeutet 30% spielen und 70% Publicity. Ursula Andress bekam ihre Rolle ganz ohne Casting, nur aufgrund von Fotos, die ihr Mann von ihr gemacht hatte, sie in einem nassen T-Shirt. Die Herren Produzenten waren begeistert und nahmen sogar in Kauf, dass sie aufgrund ihrer mangelnden Stimme synchronisiert werden musste. Die Fotos von ihr als Honey Rider im Bikini gingen später um die Welt und sie gilt immer noch als die Ikone aller Bond-Darstellerinnen. Wichtig für die Verführungsszenen waren immer auch die besonderen Orte. Wenn es denn ein gewöhnliches Bett sein musste, sorgte der Setdesigner Ken Adam dafür, dass es so gewöhnlich nun auch wieder nicht war.
Für das Brautzimmer in Diamantenfieber ließ sich ein speziell angefertigtes Wasserbett aus Kalifornien einfliegen. Wasserbetten waren dort damals sehr in Mode. Wir kamen auf die Idee, Fische in dem Bett schwimmen zu lassen, als amüsante Untermalung der Verführungsszene zwischen Bond und Kill St. John. Das war leichter gesagt als getan. Ich musste eine Reihe Plexiglas-Wassertanks rings um das runde Bett bauen, das wir dann mit allen denkbaren Arten von tropischen Zierfischen füllten. Dummerweise leckte das Bett und setzte den halben Set unter Wasser. Wir ruinierten einen brandneuen Teppich. Dazu kam, dass der Hausmeister eines Nachts versehentlich die Stromzufuhr fürs Aquarium ausschaltete. Am nächsten Morgen fanden wir einen Teil der Fische tot vor. Dadurch bekamen wir ein echtes Problem, denn wir hatten bereits einen Teil der Szene gedreht und ich konnte keine Doubles für die verstorbenen Fische auftreiben. Also legten wir die Fischleichen in die Gefriertruhe und ließen sie mit Hilfe einiger Spezialeffekte in gefrorener Form weiterspielen.
Für den Film Octopussy baute Ken Adam dann ein rundes Bett in Krakenform. In den Betten des James Bond lauert nicht nur die Fleischeslust, sondern oft die Gefahr. Deswegen ist er äußerst vorsichtig, wenn er mal alleine schlafen muss. In Casino Royale lässt Ian Fleming den Leser an so einer seltenen, ganz privaten Szene teilhaben.
Regungslos blieb Bond eine Weile sitzen und starrte aus dem Fenster auf die dunkle See hinaus. Dann schob er das Geldscheinbündel unter das Kopfkissen des zierlichen Einzelbetts, putzte die Zähne, drehte das Licht aus und legte sich erleichtert auf das grobe französische Bettlaken. 10 Minuten lag er auf der linken Seite und überdachte die Geschehnisse des Tages. Dann drehte er sich auf die andere Seite und zwang seine Gedanken in den engen Tunnel des Schlafes. Seine letzte Bewegung war, die rechte Hand so weit unter das Kopfkissen zu schieben, bis sie neben dem Griff des 38er Polizisten Colts mit dem verkürzten Lauf lag. Dann schlief er ein, und mit dem Verschwinden der Wärme und des Humors in seinen Augen veränderten sich auch seine Gesichtszüge. Sein Gesicht wurde zu einer schweigenden Maske, ironisch, brutal und kalt.
Da wird dann auch verständlich, warum die Filmemacher diese Seite des James Bond gänzlich ausgespart haben. Sie ist einfach nicht Bondian. Die Zuschauer möchten Bond lieber mit einer schönen Frau im Bett sehen, die sich ihm hingibt. Früher oder später. Jedem Bond-Girl-Liebhaber scheint seine Wahl ganz selbstverständlich und logisch. Da ist der Physiker mit den Tolan sicherlich nicht allein.
Von den Bond-Girls gefällt mir natürlich am besten, wie wahrscheinlich fast allen, Pussy Galore, weil sie hat wirklich die beste Rolle. Und der Name ist natürlich schon heftig. Also wer sich den ausgedacht hat, das war auch ganz groß da. Den vergisst man natürlich nicht. Und ich glaube, sie spielt auch irgendwie das beste Bond-Girl. Nun muss man dazu sagen, sie spielt natürlich auch in einem Film mit dem besten Bond-Bösewicht. Und deswegen sind da alle Schauspieler in diesem Film Goldfinger natürlich sehr gut. Und davon profitiert sie natürlich auch.
So wichtig wie die schönen Bond-Girls sind auch die charismatischen Bösewichte, die eigentlich nie weniger wollen als die Weltherrschaft. Im Buch Goldfinger sollte dies mit der Plünderung des größten Goldsafes der Welt, dem amerikanischen Fort Knox, geschehen. Auric Goldfinger wurde vom deutschen Gerd Fröbe genial gespielt. Obwohl er kaum Englisch sprach und komplett nachsynchronisiert werden musste, ist er doch für viele der Inbegriff des Bond-Gegenspielers. So schrieb damals der Daily Mirror über Gerd Fröbe alias Goldfinger.
Er ist der einzige Deutsche, der in der Lage ist, England zu erobern.
Goldfinger war Fröbes 78. Film, der ihn verdientermaßen weltberühmt machte. Ein Jahr nach der Premiere, als der Film bereits 45 Millionen Dollar eingespielt hatte, bekam Gerd Fröbe vom Produzenten Harry Saltzman als Dankeschön einen echten goldenen Finger geschenkt. Fröbes Kommentar:
Schade, dass der Film nicht goldarm hieß.
Dass Deutsche schon in den Büchern bevorzugt Bösewichte darstellen, muss man in der Zeit ihrer Entstehung betrachten. In den bisherigen Filmen gab es immerhin 14 deutsche oder deutschsprachige Schauspieler, die in die Rolle der Bösen schlüpften. Darunter waren so bekannte Namen wie Gottfried John, Kurt Jürgens, Klaus-Maria Brandauer oder Lotte Lenya. Diese spielte in dem Film Liebesgrüße aus Moskau eine russische Agentin, die Bond nach dem Leben trachtet. In Ian Flemings gleichnamigem Roman schildert er die Kampfszene der beiden.
Bond zerrte an seiner Pistole. Aus dem Augenwinkel sah er eine blaue Rauchwolke vom Telefon aufsteigen. Dann war die Frau über ihm, die glitzernden Stricknadeln in den Fäusten. Sie stach zu, versuchte seine Beine zu treffen. Bond trat zu und schleuderte sie zur Seite. Sie hatte auf seine Beine gezielt. Während er sich aufrichtete, wurde ihm klar, was die verfärbten Spitzen bedeuteten. Es war Gift. Wahrscheinlich handelte es sich um ein Nervengift. Sie brauchte ihm nur einen Kratzer beizubringen. Bond sprang auf, sie stürzte wieder auf ihn zu. Er riss verzweifelt an seiner Pistole, der Schalldämpfer hing irgendwo fest. Ein Lichtstrahl blitzte auf, Bond zuckte zusammen. Eine der Nadeln klirrte gegen die Wand hinter ihm und die grässliche Frau, die weiße Perücke schief auf dem Kopf, den Mund geöffnet, war dicht vor ihm. Bond ging wieder zum Angriff über. Gott, wie stark sie war. Sie wich zurück, doch nur bis zur Wand. Dort hielt sie im Stand, spie ihn über den Stuhl hinweg an, während die Stricknadel auf ihn gerichtet war, wie der lange Stachel eines Skorpions. Die Augen der Frau waren noch immer auf Bond geheftet. Sie bewegte sich, verlagerte ihr Gewicht. Die Spitze des einen blank polierten Stiefels drückte unter den Spann des zweiten. Aus der Stiefelspitze schob sich eine dünne Messerklinge, etwa 1,5 Zentimeter lang. Wie die Stricknadeln war der Stahl bläulich verfärbt. Die gelben Augen blitzten kurz auf. Leben Sie wohl, Mr. Bond. Der Stiefel mit dem kleinen Stahldorn wurde vorwärts geschleudert. Bond spürte einen stechenden Schmerz in seiner rechten Wade. Es war jene Art von Schmerz, die man nur empfindet, wenn einen jemand tritt. Er zuckte zusammen und trat zurück. Ein Gefühl der Taubheit kroch in Bonds Glieder. Ihm war plötzlich eiskalt.
Viele Deutsche in den Filmen auf Seiten der Bösen spielen, darüber hat sich der Schauspieler Clemens Schick seine Gedanken gemacht.
Ich habe mich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, was ist das für ein Verhältnis zwischen Bond und Deutschland, beziehungsweise den Bösen, die Deutsche im Bond spielen dürfen. Ich habe jetzt bei Casino Royale hatte ich eher das Gefühl, Europa darf die Bösen spielen. Wir haben jetzt Mikkelsen, der ein Däne ist, wir haben mich, der ein Deutscher ist, aber ich spiele keinen Deutschen, sondern sollte eher aus dem Rumänischen irgendwo kommen. Wir hatten Ivana Milicevic, die an meiner Seite das Girl gibt, die aus Kroatien kommt, mittlerweile aber in Amerika lebt. Es gab einen Italiener, der im Bösen gespielt hat. Dann gab es noch einen Franzosen, der im Bösen gespielt hat. Also ich glaube, es hat sich... Wir dürfen mittlerweile aus Europa die Bösen darstellen und es ist nicht mehr ein allein deutsches Problem.
Jeder Held ist nur so gut wie sein Gegenpart. Hier hat Ian Fleming wirklich ganze Arbeit geleistet. Seine Gegner sind keine Durchschnittsverbrecher, sie sind geniale Köpfe, die es hervorragend verstehen, andere die schmutzige Arbeit für sich machen zu lassen. Manch einer erinnert sich sogar eher an die Rolle des Bösen als an den jeweiligen Bond-Darsteller. Somit gibt es die Denker und die Killer. Einem Denker besonders perfider Art sieht sich Bond im Roman Leben und Sterben lassen in New York gegenüber, Mr. Big. Er erklärt Bond, warum er ihn nicht tötet, obwohl dieser in seiner Gewalt ist.
Mr. Bond, ich leide an Langeweile. Ich bin eine Beute jener tödlichen Lethargie, die alle umgibt, die gesättigt sind, die keine Wünsche mehr haben. Ich bin auf meinem von mir gewählten Gebiet eine alles überragende Gestalt, genieße das Vertrauen der Menschen, die gelegentlich auf meine Talente angewiesen sind, und löse Angst sowie unbedingten Gehorsam bei denen aus, deren Dienste ich benötige. In meiner selbstgewählten Bahn gibt es für mich buchstäblich keine neuen Welten mehr zu erobern.
James Bond begreift langsam, dass er hier an einen besonders gefährlichen Gegner geraten ist.
Er ist größenwahnsinnig und ein Phantast, dachte Bond. Aber deswegen war er nur noch gefährlicher. Bei den meisten Verbrechern lag der eigentliche Fehler darin, dass Habsucht das Motiv ihrer Taten war. Das Gefühl, eine Aufgabe erfüllen zu müssen, war etwas ganz anderes. Dieser Mann war kein Gangster. Er war eine Bedrohung. Bond war fasziniert und zugleich leicht beeindruckt. Die Anonymität bevorzuge ich aus zwei Gründen, fuhr die gedämpfte Stimme fort. Einmal, weil die Art meiner Unternehmungen es erfordert. Und zweitens, weil ich die Selbstverleugnung des anonymen Künstlers bewundere. Wenn Sie den Vergleich erlauben, ich sehe in mir manchmal einen jener großen ägyptischen Freskenmaler, die ihr Leben der Erschaffung von Meisterwerken in den Königsgräbern widmen, im vollen Bewusstsein, dass kein menschliches Auge sie jemals betrachten wird. Die großen Augen wurden für einen Augenblick geschlossen. Kehren wir jedoch zu diesem besonderen Fall zurück. Der Grund, Mr. Bond, dass ich Sie heute Morgen nicht getötet habe, liegt darin, dass es mir keinerlei ästhetisches Vergnügen bereitet, Ihnen ein Loch in den Bauch zu schießen.
Er fordert Bond auf, noch am selben Tag das Land zu verlassen.
Sollte ich Ihnen noch einmal begegnen, werden Sie eines Todes sterben, der so einfallsreich und zweckentsprechend ist, wie ich es mir vorstellen kann.
Am Ende wird Mr. Big von Raubfischen gefressen und Bond bekommt das schöne Mädchen Solitär, die Mr. Big eigentlich heiraten wollte. Da sich die politischen Verhältnisse seit den 50er Jahren sehr verändert haben, mussten die Filmproduzenten die Bösewichter der neuen Zeit anpassen. Im Roman Casino Royale aus dem Jahr 1953 versuchte James Bond, dem internationalen Kommunismus den finanziellen Boden zu entziehen. Im gleichnamigen Film des Jahres 2006 kämpfte der Geheimagent Ihrer Majestät gegen den internationalen Terrorismus. Aus den Beschreibungen Ian Flemings geht eindeutig hervor, dass James Bond schwarze Haare hat. Der neue Bond-Darsteller ist blond und bot eine Menge Stoff für Kritik im Vorfeld. Die Premieren finden nach wie vor königlichem Publikum statt in Form einer Benefizveranstaltung. Bei der Premiere von Casino Royale ließ es sich die Königin von England höchstpersönlich nicht nehmen, den Film anzuschauen. Ob er ihr gefiel, ließ sie nicht verlautbaren. Sie tat etwas anderes. Zum Wachwechsel vor dem Buckingham Palace spielte die Militärkapelle den Titelsong aus Goldfinger.
Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He will pour in your ear, but his lies can't disguise what you fear. For a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart.
Der Versuch, der Figur des James Bond nahe zu sein, schlägt manchmal merkwürdige Kapriolen. Dem deutschen Regisseur Jürgen Roland ist Mitte der 60er Jahre die Regie für You Only Live Twice angeboten worden. Zu Beginn absolut begeistert, musste er am Ende dann doch absagen. Die Bedingung, sich für ein ganzes Jahr an diese Produktion zu binden, war ihm nicht erfüllbar. Tragisch für ihn outete er sich doch selbst als eingefleischten Bond-Fan.
Ich gestehe freimütig, dass ich mir nach dem ersten Streifen auch umgehend einen Schlafanzug Marke James Bond besorgte. Er war schwarz, sehr gut geschnitten, aber ich konnte mich wenden, wie ich wollte. James Bond wurde ich nicht. So hat es mir jedenfalls die Dame meines Herzens bestätigt, ein bisschen maliziös lächelnd, wie es nur Frauen können, und sie hat dann weiter mit mir Vorlieb genommen, auch ohne den Pyjama.
Erstaunlich, schreibt Ian Fleming in Casino Royale doch
Bond hatte Schlafanzüge nie ausstehen können und hatte immer nackt geschlafen, bis er gegen Ende des Krieges in Hongkong die vollkommene Lösung dieses Problems fand. Einen seidenen Morgenmantel, der fast bis zu den Knien reichte, ohne Knöpfe und nur mit einem Gürtel. Die Ärmel waren weit und kurz und reichten bis knapp über die Ellenbogen.
Einen ganzen Schritt weiter ging der 23-jährige britische Angestellte David Fearn. Er ließ seinen Namen in James Bond ändern und weil das nicht genug war, hängte er noch alle bis dahin erschienenen Filmtitel mit dran. Er heißt jetzt also komplett
James, Dr. No from Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice on Her Majesty's Secret Service, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loves Me, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy, A View to a Kill, The Living Daylights, License to Kill, Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough, Die Another Day, Casino Royale, Bond.
Als Begründung, warum er sich diesen ellenlangen Namen ausgesucht hat, erklärte er:
Ich wollte beweisen, dass ich einer der größten Bond-Fans aller Zeiten bin. Ich kann es gar nicht erwarten, dass mich jemand nach meinem Namen fragt.
Mit dieser ungewöhnlichen Art der Verehrung möchte ich Sie in die restliche Nacht entlassen. Der Geheimagent Ihrer Majestät wird wohl auch in den kommenden Jahren durch die Kinolandschaft jagen und uns mit neuen Abenteuern überraschen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Inwieweit die Filmemacher sich dabei an der Originalvorlage des Ian Fleming orientieren, wird abzuwarten bleiben und wird sich nur dem Leser der Bücher erschließen. Für weitere interessante Informationen und Buchtipps klicken Sie einfach die Internetseite zu dieser Sendung an: www.deradio.de.
Sie hörten Geschüttelt, nicht gerührt. Die lange Nacht des Ian Fleming. Eine Sendung von Katharina Palm. Es sprachen Maren Kreumann, Götz Schulte, Markus Scheumann, Petra Kalkutschke und Jochen Langner. Ton und Technik Michael Morawitz, Michael Neubert, Karl-Heinz Stevens und Petra Pellott. Regie Susanne Krings. Redaktion Monika Künzel. Deutschlandfunk.
Zwei Uhr, die Nachrichten. Bayerns Ministerpräsident Beckstein hat von der Bundesregierung Klarheit in der Energiepolitik gefordert. Der CSU-Politiker sagte der Welt am Sonntag, momentan werde nur darüber diskutiert, was man nicht wolle. Die Bundesregierung müsse ein Konzept vorlegen, woher sie die Energie beziehen wolle. In der Debatte um die Atomkraft sprach sich Beckstein für die Verlängerung der Restlaufzeiten der Kernkraftwerke aus. Bundespräsident Köhler bezeichnete angesichts der steigenden Energiepreise die Diskussion über die Laufzeiten als richtig. Bundeskanzlerin Merkel wies den SPD-Vorstoß zurück, den Atomausstieg im Grundgesetz zu verankern. Die Energieversorgung gehöre nicht in die Verfassung, sagte die CDU-Vorsitzende der Bild am Sonntag. Am Vorabend der Gründung der Mittelmeerunion hat der französische Präsident Sarkozy eine Annäherung zwischen Syrien und dem Libanon erreicht. nach einem Treffen mit dem syrischen Staatschef Assad und seinem libanesischen Kollegen Sulaiman in Paris kündigte Sarkozy an, dass beide Staaten diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen. Er versprach Syrien, sich für ein Assoziierungsabkommen mit der EU einzusetzen und bat Damaskus, im Atomstreit mit dem Iran zu helfen. Rund 40 Staats- und Regierungschefs aus Europa und den Nachbarländern werden heute zur Gründung der Mittelmeerunion in Paris erwartet. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der EU mit den übrigen Anrainerstaaten zu intensivieren.